Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 366. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Zusammenwirken zwischen gesetzlicher und betrieblicher Arbeitskraftabsicherung. Lkw-Kartell. Schadensvermutung auch für Leasingnehmer. Wird man Invalide, reicht die gesetzliche Erwerbsminderungsrente oft nicht aus, um den Lebensstandard zu sichern. Die betriebliche Invaliditätsversorgung ist deshalb ein wichtiger Baustein für Arbeitnehmer, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben. Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen verschärfen das Risiko, das von einer Invalidität ausgeht. Arbeitnehmer werden deshalb in Zukunft zunehmend betriebliche Invaliditätsleistungen in Anspruch nehmen. Was bedeutet das für Arbeitgeber?
Arbeitgeber müssen sich damit auseinandersetzen, ob ihre Zusage auf Invaliditätsleistungen wirksam und rechtssicher ist. Mit den Leistungsvoraussetzungen bei der Invaliditätsversorgung hatte sich das Bundesarbeitsgericht in zwei Urteilen vom 10. Oktober 2023 und vom 21. November 2023 wieder zu befassen.
Im Urteil vom 10. Oktober ging es um den häufigen Streitpunkt bei Gesamtzusagen, ob die Invaliditätsleistung davon abhängig gemacht werden kann, dass der Versorgungsberechtigte aus den Diensten des Arbeitgebers ausscheidet. Worin bestand in diesem Kontext bislang die Verunsicherung vieler Arbeitgeber?
Die Verunsicherung bezog sich insbesondere auf das zuvor ergangene Urteil vom 13. Juli 2021, wonach der vollständige Ausschluss einer betrieblichen Invaliditätsrente vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine unangemessene Benachteiligung darstellt.
Hat das Bundesarbeitsgericht diese Verunsicherung nun beseitigt?
Ja, das Urteil vom 13. Juli 2021 erging zu einer Ausnahmekonstellation. Der Arbeitnehmer musste nach den dortigen Versorgungsbedingungen das Arbeitsverhältnis beenden, ohne zu wissen, ob er einen Anspruch auf die betriebliche Invaliditätsversorgung hatte. Insgesamt hat das Bundesarbeitsgericht am 10. Oktober 2023 klargestellt, dass das Erfordernis des Ausscheidens des Arbeitnehmers aus dem Arbeitsverhältnis als weitere unabhängige Leistungsvoraussetzung für den Bezug einer betrieblichen Invaliditätsleistung, nachdem eine Erwerbsminderung nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben eingetreten ist, nicht zu beanstanden ist.
Mit dem Urteil vom 21. November 2023 hat das Bundesarbeitsgericht Zweifel beseitigt, ob Arbeitgeber und Betriebsrat für den Bezug einer betrieblichen Invaliditätsleistung grundsätzlich ein Ausscheidenserfordernis vereinbaren können. Wie hat es entschieden?
Die Betriebsparteien verfügen bei der Gestaltung von Betriebsvereinbarungen über Beurteilungs- und Gestaltungsspielräume, solange sie keine Regelung treffen, die die Berufsfreiheit der Arbeitnehmer unverhältnismäßig beschränkt. Nach Auffassung des Gerichts ist ein Ausscheidenserfordernis jedenfalls dann nicht unverhältnismäßig, wenn die Invalidität durch den Rentenbescheid des gesetzlichen Sozialversicherungsträgers nachgewiesen ist.
Des Weiteren befasste sich das Bundesarbeitsgericht in dem Urteil erstmals mit der Frage, ob ältere Betriebsvereinbarungen, die eine Invalidität an das Vorliegen einer Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit knüpfen, eine dynamische Bezugnahme auf das jeweils geltende Sozialversicherungsrecht darstellen. Mit welchem Ergebnis?
Bislang attestierte das Bundesarbeitsgericht dies nur im Fall von Individual- oder Gesamtzusagen. Nun hat es die für Individual- und Gesamtzusagen geltenden Grundsätze auch auf Betriebsvereinbarungen übertragen.
Welches Fazit kann man ziehen?
Auch wenn die Urteile des Bundesarbeitsgerichts die meisten Unsicherheiten beseitigt haben, zeigen sie doch, dass die betriebliche Invaliditätsversorgung ein komplexes und dynamisches Rechtsgebiet ist, das eine sorgfältige und individuelle Gestaltung erfordert. Arbeitgeber sollten daher ihre bestehenden Versorgungszusagen, ob als AGB oder als Betriebsvereinbarungen, regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls anpassen, um Rechtsstreitigkeiten und Nachzahlungsrisiken zu vermeiden. Dabei sollten sie insbesondere darauf achten, dass die Leistungsvoraussetzungen für die Invaliditätsrente klar und eindeutig formuliert sind.
In einer Entscheidung vom 5. Dezember 2023 zum sogenannten LKW-Kartell hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass Ansprüche auf Ersatz von kartellbedingten Schäden auch Leasingnehmern und Mietkäufern von Lastkraftwagen zustehen können. Was ging dieser Entscheidung voraus?
Hintergrund ist das von der Europäischen Kommission im Jahr 2016 verhängte Bußgeld gegen das LKW-Kartell von Daimler, MAN, Volvo Renault, Iveco und DAF. Von 1997 bis 2011 hatten diese Unternehmen nach interner Absprache ein Kartell gebildet, in dem sie sich unter anderem über Preise, Bruttolistenerhöhungen für mittelschwere sowie schwere Lkw und die Weitergabe der Kosten für die Einführung von Emissionstechnologien für diese Fahrzeuge verständigt hatten. Die Klägerin, ein mittelständisches Unternehmen, nutzte im Rahmen von Leasing- und Mietkaufverträgen von Februar 2005 bis 2012 von der Beklagten hergestellte mittelschwere und schwere Lkw. Sie war der Auffassung, dass ihr aufgrund der Kartellabsprachen ein Schaden entstanden sei, da die von ihr als Leasingnehmer oder Mietkäufer an die Finanzierungsgesellschaft zu entrichtenden Entgelte kartellbedingt überhöht gewesen seien. Das Berufungsgericht gab der Klage weitgehend statt. Über die Schadenshöhe wurde nicht entschieden.
Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil des Berufungsgerichts und wies damit die Revision der Beklagten zurück. Die geleasten und gemieteten Lkw seien kartellbetroffen und der Schadenseintritt sei wahrscheinlich gewesen. Wie wurde diese Sicht begründet?
Für den Schadenseintritt spräche die Erfahrung, dass kartellbedingt erzielte Entgelte im Durchschnitt über denjenigen ohne wettbewerbsbeschränkende Absprachen lägen. Ausschlaggebend sei die über 14 Jahre hinausgehende Absprache, die ohne finanzielle Vorteile über einen so langen Zeitraum nicht fortgeführt worden wäre.
Laut Bundesgerichtshof durfte das Berufungsgericht auch die Indizwirkung der durch die Beklagten vorgelegten Regressionsanalysen beurteilen. Warum steht die im konkreten Fall vorgelegte Regressionsanalyse der Beklagten der Annahme eines Schadenseintritts nicht entgegen?
Die Aussage der Regressionsanalyse, ein Effekt sei insignifikant, sei lediglich dahingehend zu verstehen, dass die sogenannte Nullhypothese, wonach das Kartell keinen Preiseffekt hatte, nicht mit einer vom Gutachter als notwendig erachteten Sicherheit verworfen werden kann. Sie stelle umgekehrt keinen Nachweis dafür dar, dass ein Preishöheneffekt und damit ein Schaden nicht eingetreten sei.
Welche Folgen hat die Entscheidung?
Für die Praxis bedeutet diese Entscheidung, dass die Vorlage einer Regressionsanalyse durch die Beklagte, die statistisch signifikant aufzeigt, dass das Kartell möglicherweise keinen Preiseffekt hatte, das Gericht nicht zwingend hindert, der Klage ohne Beweisverfahren stattzugeben. Die durch den Erfahrungssatz aufgeworfene Schwelle für den Beklagten ist höher. Ferner ist davon auszugehen, dass die Gerichte vermehrt durch die nunmehr als zulässige angesehenen Grundurteile entscheiden werden und die Entscheidung über die hochstreitige Höhe des Schadens dem Betragsverfahren überlassen werden. Solche Grundurteile können die Verhandlungsposition der verurteilten Unternehmen hinsichtlich der Schadenshöhe erheblich erschweren.
Das Zusammenwirken zwischen gesetzlicher und betrieblicher Arbeitskraftabsicherung sowie Ansprüche auf Ersatz von kartellbedingten Schäden. Das waren die Themen der 366. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.